Also ich fühle mich schon marokkanisch. Ja. Also ich fühle mich marokkanisch, spreche auch marokkanisch, beziehungsweise arabisch.
Ja, Selmas Identität ist oft ein Thema. Ich habe auch festgestellt, dass in den letzten Jahren sie immer mehr ihre marokkanische bzw. muslimische Identität angenommen hat.
Also ich glaube ja, dass Selma in ganz, ganz vielen Dingen deutscher ist, als sie denkt, beziehungsweise als sie jemals zugeben würde. Das sagt übrigens auch ihre Mutter immer.
Selma, meine Tochter, 18 Jahre alt, geboren hier in Deutschland, schöner Charakter, korrekt, keine Lügen, mehr Deutsch. Sagen das, nein, nein, das ist, geht nicht, nicht machen, nicht machen. Nein, Deutsch.
Es gibt Leute, die haben mich so gut integriert, dass man gar keinen Unterschied merkt. Aber es gibt Leute, die haben noch diesen Stolz im Herzen und wollen doch irgendwie noch marokkanisch bleiben. Zum Beispiel, ich will auch marokkanisch bleiben.
Selma Coming of Age. Die Geschichte einer Patenschaft. Ein SWR-Kulturpodcast in 6 Folgen. Von Claudia Heißenberg und Matthias Hof. Folge 3.
Hier gibt's schon Rassisten.
Oh, die Puh. Moment. Das ist Pedro. Marokuzu. Hey, hey.
Ja.
Hey, hey, hey.
Das sind Selma und ihre Mutter Sarah. Sarah ist 2005 hochschwanger mit Selma vor ihrem gewalttätigen Ehemann nach Deutschland geflohen. Selmas 4 ältere Geschwister musste sie in Marokko zurücklassen.
Kannst du mal kurz erklären, was Identität so für dich bedeutet, dieses Wort?
Ich würde sagen, es ist so eine Beschreibung, wie man selber ist oder was man ist. Identität. Ich denke eigentlich nicht wirklich viel darüber nach. Deshalb, ich würde überlegen. Also was würdest du dazu sagen? Ich weiß gar nicht.
Für mich ist ja in unserer Konstellation ist hier am allereinfachsten, weil ich bin in dem Land geboren, dessen Nationalität ich auch habe. Das ist ja bei dir und auch bei Hans ist es ja anders.
Einige haben es vielleicht schon rausgehört. Claudias Ehemann und Selmas Patenonkel Hans ist Holländer. Und Selmas Schulfreundinnen und Klassenkameraden stammen aus vielen verschiedenen Ländern.
Ich würde sagen, ich bin Marokkanerin mit einem deutschen Pass. ich weiß nicht, ich würde nicht direkt sagen, ich bin deutsch, aber zum Teil, also nicht hundertprozentig, würde ich sagen. Zudem, du hast ja bestimmt von der Thematik gehört, von der AfD, mit diesem Geheimtreffen und dass die halt Leute mit, also Deutsche mit Migrationshintergrund abschieben wollen. Das zeigt ja auch irgendwie, ja, es gibt Leute, die sehen dich nicht als deutsch. Ich sehe mich ja selber nicht wirklich als deutsch, um ehrlich zu sein.
Aber es ist schon dein Zuhause hier, oder auch das nicht?
Doch, das schon, aber man muss deutsch sein so ein bisschen definieren. Man sagt ja, es gibt so eine Faustregel, dritte Generation und dann ist man deutsch. Aber ich weiß auch nicht, ob das so wirklich ist, ne? Nee, glaube ich irgendwie auch nicht, nee.
Claudia und ihr Mann Hans, den haben wir eben auch schon gehört, die sind seit 2011 Selmas Paten. Ich bin Matthias Hof, ich bin Journalist. Claudia kenne ich schon ziemlich lange, seit mehr als 20 Jahren. Wir haben schon oft zusammengearbeitet. Auch die Patenschaft von Hans und Claudia habe ich von Anfang an mitbekommen. In dieser Folge, Folge 3, geht es um Identität. Was bedeutet Identität für Selma? Sie ist in Deutschland geboren, aber Tochter einer Marokkanerin. Wie ist es für sie, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen? Wo fühlt sie sich zu Hause? Welche Rolle spielt ihre marokkanische Herkunft? Und was hat die AfD damit zu tun, dass Selma mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt?
ich sag mal so, also ich rede jetzt über die Zukunft. Ich weiß nicht, wer jetzt an die Macht kommt. Falls es aber die AfD irgendwann mal wird, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die AfD kriegt immer mehr Stimmen, dass ich nicht diejenige bin, die abgeschoben werden kann. Weil wenn man einen deutschen Pass hat, darf man den nicht entziehen. Das habe ich im Grundgesetzbuch gelesen. Das stand da. Das haben wir in Sovi gemacht. Aber ich glaube nicht, dass die AfD einfach so jetzt meinen deutschen Pass wegnehmen kann.
Klingt ziemlich aktuell, aber das hat Selma schon vor 3 Jahren gesagt. Damals war sie gerade 16 geworden und hat mit Claudias Hilfe die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Was, wie beide sagen, viele Telefonate, viele E-Mails, viele Papiere und sehr viel Geduld erfordert hat.
Ihr Anruf ist in einer Warteschleife. Bitte legen Sie nicht auf. Wir werden Ihren Anruf verbinden, sobald eine Leitung frei ist.
Claudia und Hans können sich nur schwer vorstellen, welche Auswirkungen ein ungesicherter Aufenthaltsstatus auf das Leben hat. Oder was das mit der Psyche macht. Was sie aber immer wieder miterlebt haben, sind die Probleme, die Selma und ihrer Mutter dadurch beschert wurden.
Ja, klar, natürlich hatte ich schon von Abschiebungen und Aufenthaltsrecht, Asylrecht und so weiter gehört. Aber was das alles wirklich bedeutet und wie komplex und wie kompliziert das Ganze ist, das habe ich eigentlich erst nach und nach entdeckt. Also ich hatte da auf irgendeiner offiziellen Webseite gelesen, dass Kindern von Ausländern bei Geburt in Deutschland automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Und ich dachte, super, der Antrag für Selma, gar kein Problem. Und dann kam der Haken. Denn das gilt nur dann, wenn ein Elternteil, also Selmas Mutter, ein unbefristetes Aufenthaltsrecht hat. Selmas Mutter aber hat seit 2005 nur ein vorläufiges Aufenthaltsrecht, weil sie gar nicht arbeiten kann wegen ihrer vielen Krankheiten. Und dieses vorläufige Aufenthaltsrecht, das kann jederzeit entzogen werden.
Wenn der Aufenthalt jetzt abläuft und der läuft sehr schnell ab, wenn man keinen dauerhaften hat, dann muss man sehr oft zum Ausländeramt gehen. Nee, das ist kein toller Termin. Ich gehe da ungern hin.
Ihr Anruf befindet sich als Zweiter in der Warteschleife.
Bitte warten. Bitte warten.
Ich habe dann tatsächlich eine Woche lang von Montag bis Freitag mit dem Finger auf der Wahlwiederholungstaste am Schreibtisch gesessen. Von Montag bis Freitag. Eine Woche lang, um einen Termin beim Ausländeramt zu bekommen. Überhaupt keine Chance. Ich bin gar nicht durchgekommen. Ich bin echt nicht durchgekommen.
Wenn man denen eine E-Mail schreibt, die schreiben den nicht zurück. Wenn man die anruft, gehen die nicht ran.
Ihr Anruf befindet sich als Erster in der Warteschleife.
Bitte warten.
Eine E-Mail habe ich natürlich auch geschrieben. Da kriegte ich dann sofort eine Eingangsbestätigung mit dem Hinweis, dass die Bearbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen könne und man von weiteren Anfragen absehen sollte, damit man das Ganze nicht noch mehr verzögert.
Eine Freundin von mir, die Mutter, hat jeden Tag angerufen und erst nach 1 Monat oder 2 Monaten ist einer rangegangen.
Bitte warten.
Jeden Tag. Und ich kenne so viele Leute, die das gleiche Problem haben wie ich, aber nichts sagen. Keiner redet über dieses Problem. Dieses Problem ist so, als würde es gar nicht existieren. Nur die Leute, die das halt kennen, die verspüren dieses Problem, aber andere Leute jetzt nicht so.
Guten Tag. Sie sind mit der Stadt Köln verbunden.
Es sind gerade alle freien Mitarbeiter besetzt und die Warteschleife ist ausgelastet. Versuchen Sie es bitte später noch einmal. Ihr Anruf wird getrennt.
Danke für Ihren Anruf.
Ärger oder Probleme mit den Behörden gehören für Selma und ihre Mutter zum Alltag. Das ist bis heute so. Vieles ist kompliziert, alles erfordert Zeit, vieles ist nicht zu verstehen. Und das nicht nur sprachlich. In Selmas und Sarahs Wohnung gibt es einen Schrank mit einer riesigen Schublade. Die kennt inzwischen auch Claudia ziemlich gut.
In dieser Schublade, da stapeln sich jede Menge Ordner und jede Menge Briefe. Und das sind dann Mitteilungen vom Ausländeramt, vom Jobcenter oder vom Sozialamt. Und die kommen fast jede Woche. Also mal steht da dann drin, es werden ein paar Euro mehr bezahlt. Mal müssen die beiden Geld zurückzahlen. Und warum das so ist, weiß ich echt nicht. Also ich habe das versucht zu verstehen. Ich habe es wirklich versucht, aber ich habe es aufgegeben. Ja, und dann gibt es eben auch noch das marokkanische Konsulat. Das ist in Düsseldorf. Da müssen die alle paar Jahre hin, um den marokkanischen Pass zu verlängern. Und ja, ist halt auch total aufwendig. Also die Fahrt dahin, die dauert mindestens eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich glaube, bei der letzten Passverlängerung, da waren Selma und Sarah 5 oder 6 Mal da oder vielleicht sogar noch öfter, weil das Konsulat immer wieder neue Papiere haben wollte.
Was bedeutet für dich der deutsche Pass?
Angeben. Also Marokko kann man mit angeben. Also erstmal das Reisen ist einfacher. Ich kann überall hinreisen, also nicht überall, aber in den meisten Ländern ohne ein Visum. Bedeutet auch Geld sparen. Und ja, ist einfach besser als marokkanischen Pass zu haben. Weil ich will ja wahrscheinlich hier leben, wenn ich erwachsen bin. Hier arbeiten und hier leben.
In Marokko war Selma seit ihrer Geburt nur ein paar Mal. Sie versteht und spricht Marokkanisch zwar einigermaßen, die arabischen Schriftzeichen kann sie aber nicht lesen. 2022 hat sie nach langer Zeit, das macht sie, wenn genug Geld da ist, endlich mal wieder einen Teil der Sommerferien bei ihren Geschwistern in Agadir verbracht. Und fand da vieles seltsam. Da wird dann auch wieder klar, Selma ist Deutsche, zum Teil auf jeden Fall.
Mir wurde auch gesagt, meine Schwester hat mir das gesagt, Männer sind schlauer als Frauen. Und als ich das gehört habe, bin ich innerlich ausgerastet. Ich habe so diskutiert mit ihr. Ich so, nein, Männer sind nicht schlauer als Frauen. Also das ist das Deutsche an mir. Also ich wurde hier geboren und deshalb, ich habe mich so an dieses Grundgesetzbuch gewöhnt. So Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit. Das ist so normal für mich und in Marokko ist das halt nicht normal.
Mit dem deutschen Pass, das hat inzwischen geklappt. Etwas mehr als ein Jahr hat das Ganze gedauert. Was mich interessiert, wie ist denn das mit dem Gefühl?
Also es hört sich zwar jetzt echt nicht nett an, aber es gibt Leute, die sind schon krass eingedeutscht. Und so möchte ich nicht enden. Sorry, es hört sich wirklich richtig gemein an. Es gibt eingedeutscht. Aber dann gibt es diese, man merkt, dass es wirklich auf Krampf ist. Auf Krampf versuchen die, zu den Bio-Deutschen zu gehören. Und das finde ich schon, also sollen die machen, aber würde ich persönlich nicht machen. Weil ich würde mich so fühlen, würde ich mich selber ändern. Und darauf habe ich eigentlich keine Lust.
Ja, am Anfang, als Selma noch klein war, da hat sie immer so in höchsten Tönen von Marokko geschwärmt. Also so mit 6, 7, da war sie, glaube ich, einmal in Marokko gewesen und hat dann so erzählt, ja, in Marokko, da sind die Straßen aus Gold und da ist alles viel schöner und viel besser und viel billiger und viel, viel, viel toller als in Deutschland.
We are boarding by sea drawers. We begin with the sea drawers 20 to 25. Only 20 to 25. All other passengers, please wait for the next set out. Thank you very much.
Im Winter 2014 begleiten Claudia und Hans Selma und ihre Mutter Sarah auf einer Marokko-Reise. Das ist jetzt gut 10 Jahre her. Alle wohnen dort zusammen bei Verwandten. Claudia und Hans lernen auf dieser Reise die anderen Geschwister von Selma kennen und sind zu Gast bei vielen Onkeln und Tanten überall im Land. Für Selma, damals 9 Jahre alt, ist es der 2. Besuch in der Heimat ihrer Mutter.
Zucker? Ohne Zucker?
Ja, kein Zucker.
Von der Heimatifo.
Das war schon etwas besser, als wenn ihr nicht gekommen wärt, weil sonst müsste ich die ganze Zeit mit den Marokkanern zusammen reden und das verstehe ich nicht. Und das ist ja auch blöd, weil man der einzige Deutsche ist Das ist das Allerblödeste, aber wenn da zwei sind, das ist besser.
Selmas Mutter Sarah stammt aus einem kleinen Dorf an der marokkanischen Atlantikküste, nicht weit von Casablanca. An den Besuch kann sich Claudia noch gut erinnern.
Ich glaube, zwei von Sarahs Brüdern, die leben bis heute da in diesem Dorf. Also die beackern da so ein kleines Stück Land, die haben ein paar Kühe, Ziegen und Hühner. Und ja, so hinter dem Haus, da stand da so ein traditioneller Lehmofen. Da haben dann so zwei Tanten Brote drin gebacken, also ganz archaisch irgendwie. Und ja, und es war den ganzen Tag lang so ein totales Gewusel. Also immer wieder Leute kamen vorbei, Cousins, Cousinen, die ganze Nachbarschaft. Und alle waren neugierig und wollten eben Selma und uns, also die anderen Menschen aus dem fernen, fernen Deutschland sehen.
Die haben gerade so Witze über deutsche Sprache gemacht. Die ruhig, 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 ruhig. So hat die gesagt. Es war peinlich, irgendwie so neue Menschen kennenzulernen, die ich noch nie gesehen habe. Ich wollte mich eigentlich nur verkriechen und mich gar nicht zeigen, aber ich musste es machen. Wo soll ich mich sonst verkriechen? Hinter den Kühen oder was?
Ja, Marokko war Selma sehr abweisend, Marokko gegenüber, Familie gegenüber. Das hat uns sehr erstaunt.
Kommen wir raus, dann können wir ein bisschen über draußen.
Ich will jetzt hier noch ein bisschen was wissen von dem Haus. Frag doch mal, interessiert dich das nicht, wo das Zimmer von deiner Mama war?
Nee, gute Idee. Sagen. Was du willst mit mir, ist sagen bei dir.
Ja, die soll dich anfragen.
Sagen, ich frage so.
Okay, die fragt dich einfach. Ich weiß nicht, welche Frage ich fragen soll.
Wo geboren, wo so?
Frag dich selber Fragen. Wo bin ich geboren?
Wo bist du denn geboren?
In Köln, bitteschön.
Ich glaube trotzdem, dass die Zeit in Marokko mit ihr sehr viel in unsere Beziehung verändert hat. Also von das etwas abweisende bockige Mädchen, die immer gesagt hat, von ich kann alles besser und ich brauche euch nicht und das eigentlich unnötig fand, weil sie kann ja schließlich alles selber. Es ist jetzt so wirklich ein Kind geworden, was gern bei uns ist und es auch sehr wichtig findet, diese Samstage, dass das eingehalten wird.
Der Marokko-Besuch hat das Verhältnis zwischen Selma und den Paten verändert. Für Sarah und Selma gehören Hans und Claudia jetzt zur Familie. Wir machen einen Zeitsprung. Von der kleinen zur großen Selma. Und wir sind wieder in Köln.
Denkst du manchmal darüber nach oder stellst du dir manchmal vor, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn deine Mutter nicht nach Deutschland geflohen wäre?
Ja. Ja, ich glaube, ich wäre am Arsch, definitiv. Ja, also du hast eigentlich keine Zukunft dort. Also außer man kommt aus einem reichen Hause, aber meine Mutter wäre nicht in Marokko reich gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich schon mit 18 nach einer Heirat gesucht. Und hier zum Beispiel, ich sag mir mal selber, ich möchte erst mit 30 heiraten, aber nur, weil ich das Privileg habe, später zu heiraten. Aber ich glaube, da müsste ich da schon echt früh und dann wäre ich, glaube ich, schon Jungmutter geworden. So wäre es wahrscheinlich geendet.
Am Arsch ohne Zukunft. So hätte es kommen können. Köln ist es geworden. Selma lebt in Köln zusammen mit ihrer Mutter in einem Stadtteil, in dem Menschen vieler unterschiedlicher Nationalitäten wohnen. Sie ist auf dem Weg zum Abi, was sie wohl unterscheidet von vielen, die hier leben. Und die Geschwister in Marokko? Ihr Bruder hat ab und zu einen Job, ist aber meistens auf Arbeitssuche. Eine Schwester hat eine Anstellung im Hotel. Die anderen beiden sind zu Hause.
Also ich mag Deutschland. Ich finde es gut, dass es hier Gleichberechtigung gibt. Dass Frauen und Männer eigentlich genau gleich viel wert sind. Und dass man auch viele Chancen hat, aufzusteigen, was in vielen Ländern leider nicht so ist. Ich habe nichts gegen komplett islamische Staaten, aber ich mag das ja eigentlich auch, dass es sehr mixed ist. Dass es sowohl Moslems gibt, als auch Christen, als auch Juden, Buddhisten, Hinduisten und sonstige, oder Atheisten auch, ne? Ja, also ich mag das auch so, andere Kulturen kennenzulernen. Ich würde es langweilig finden, wenn ich jetzt einfach nur die marokkanische Kultur den ganzen Tag sehen würde. Man kann einfach hier um die Ecke, hast einen Türken, gehst noch eine Straße weiter, dann hast du einen weißen Chinesen und noch ein bisschen weiter, dann hast du einen iranischen Laden oder diese oder asiatische Läden, da kann man sogar Sachen aus Korea, China und sowas kaufen und auch zu Hause hier essen. Finde ich cool.
Denkst du denn, dass es hier Probleme im Zusammenleben gibt zwischen den einen und den anderen?
Ja, es gibt bestimmt Probleme. Also ich merke das jetzt nicht so wirklich jetzt hier in der Gesellschaft, in Reality. Aber ich merke das auf Social Media auf jeden Fall, weil die Leute auf jeden Fall dann eine größere Klappe haben. Und dann merke ich auch, wie Leute total gemeine Sachen sagen über Ausländer, über Schwarze, über, weiß ich nicht, Südländer. Aber in Wirklichkeit trauen sie sich nicht. Ich weiß nicht, hier gibt es halt Rassisten im Land, ne? Das ist nun mal so.
Hast du schon mal einen getroffen?
Es war ein betrunkener Mann, wir waren im Klassenausflug und hat er uns angesprochen und dann gesagt, ja, Ausländer, keine Ahnung. Eigentlich hat er mir nur leid getan, weil der war halt drogenabhängig. Also von so einem lasse ich mir sowieso nichts sagen. Ich kann das halt nicht ernst nehmen, weil der ist anscheinend so traurig, so verzweifelt mit seinem Leben, dass er andere Leute ansprechen muss. Also ich lebe ja schon seit 18 Jahren, deshalb kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, jetzt nur in Marokko zu leben. Ja.
Ich hoffe, dass Selma auch mit ihrer Identität irgendwie einen Platz hier in der deutschen Gesellschaft findet. Weil auch da habe ich manchmal das Gefühl, dass sie da noch nicht so dass ihr noch nicht so ganz klar ist, wo ihr Platz ist. Irgendwie zwischen Deutsch sein und Marokkanisch sein. Natürlich auch ihr Glauben. Ich habe auch den Eindruck, dass sie da auch teilweise noch sehr unsicher ist. Was ich sehr gut finde, sie spricht oft Themen an, manchmal auch heikle Themen oder Themen, wo ich denke, Selma, was erzählst du denn jetzt? Aber das Gute ist, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, zu diskutieren. Und ich glaube, Selma macht das auch gerne.
Selma ist Muslimin. Ihre beiden Paten, Hans und Claudia, glauben nicht an Gott. Manchmal sprechen sie auch darüber.
Religion. Also viele sagen, es ist ein Glauben. Und es ist auch ein Glauben. Aber für viele, die halt religiös sind, ist es kein Glauben, sondern die Wahrheit. So, du diskutierst dann immer, du sagst dann, ja, das ist nicht, also du sagst nicht, dass es nicht die Wahrheit ist, aber du sagst, man kann nicht von Wahrheit sprechen, es ist ein Glauben. Aber die, die gläubig sind, sprechen von Wahrheit.
Fühlst du dich manchmal von uns in deiner Religion nicht ernst genommen?
Nee, aber ich finde deine Fragen manchmal ein bisschen komisch. Da muss ich ehrlich zugeben. So ein bisschen, als wäre da irgend so ein Hintergedanke oder so.
Und? Ist da was dran?
Also, ich fühle mich da schon so ein bisschen ertappt irgendwie. Ich hätte das gar nicht gedacht, dass meine Vorbehalte gegenüber Religion und Glauben im Allgemeinen, dass das so deutlich zu spüren ist für Selma. Ich möchte Selma auch wirklich nicht von ihrem Glauben abbringen. Also, aber ich bin manchmal tatsächlich befremdet und auch irritiert.
Über das Auf und Ab in der Beziehung zwischen Selma, Claudia und Hans und warum es eine Zeit lang schwierig war, darum geht's in der nächsten Folge von Selma Coming of Age, die Geschichte einer Patenschaft, dem SWR Kulturpodcast von Claudia Heißenberg und Matthias Hof.
Also Hans schreit nicht so viel, aber Claudia schon ein paar Male. Aber was mir nicht an ihr gefällt, dass sie nicht wie Hans ist, sondern etwas zickiger.
Wir sind von Anfang an häufiger aneinander geraten, aber wir haben uns auch immer wieder vertragen. Es gab dann aber eine Zeit, wo Selma so störrisch war und so schwierig. Ich weiß es nicht, man müsste sie selber fragen. Ich hatte den Eindruck, ihr war das unangenehm, Paten zu haben.
Blöder Spruch, Claudia.
Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, findet ihr alle 6 Folgen in der ARD-Audiothek. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Wenn dein Leben einen Soundtrack hätte, wie würde der klingen? Wäre da Magie? Eine versteckte Botschaft? Oder vielleicht einfach Abenteuerlust? Ein Score, das ist die Musik, die extra für einen Film komponiert wird. Ja, und diese Melodien, die begleiten uns alle, seit Jahren, durch gute Zeiten oder auch schlechte. Aber warum bedeuten sie uns so viel? Warum löst Filmmusik so starke Gefühle aus? Und mit welchen psychologischen Tricks arbeiten Komponisten? In Score Snacks erwecken wir die größten Szenen der Filmgeschichte zum Leben und nehmen sie musikalisch auseinander. Das Beste aber ist, du kannst mir deinen Lieblingsfilm oder deine Lieblingsfilmmusik einfach schicken und erfahren, warum gerade dieser Score dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich bin Malte, der Host von Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.